Meine Frau wird als schwerer Fall interniert. Ich muss nun leider auch noch vom 11. Dezember 48 erzählen, dem Tag, an dem ich nach der Anfrage im Parlament, warum ich noch nicht zu Hause war, fast mit großer Eile hinausgeschmissen wurde. Kramer, der besessene Staatsanwalt, hatte inzwischen wieder neue Kläger gefunden, deren Beschuldigungen auch bald wieder zu den unsinnigen, krankhaften Fantasien abgelegt wurden. Ich konnte also endlich nach Hause, zu meiner Frau und den damals 4 Kindern. Aber es gab kein Zuhause mehr. Bis zum September 48 hatte es noch eines gegeben. Meine Frau, die bei meiner Abreise im Juni 45 noch beim Bauern gelebt hatte, zog einige Wochen danach, als ich auf einmal in Den Haag verschollen war, in das Häuschen, das die Kanadier, 3 Majore für uns, in Haaskamp gebaut hatten. Das Militär hatte damals keinen Krieg mehr zu führen. Haaskamp war überraschend eingenommen worden. Man hatte also nichts zu tun. Die dankbaren Kanadier wollten uns ihre Sympathie erweisen, indem sie ein hübsches Häuschen, groß genug für uns, am Rande des Militärlagers Haaskamp errichteten. Gute Übung für Soldaten. Es wurde mit allerhand von den Kanadiern erbeutetem Gut aus Deutschland eingerichtet. Perfekt. Die Familie wohnte in diesem Häuschen und Mirjam Birnbaum, Tochter des Uriel, kam auch hierhin zur Mithilfe, da meine Frau doch das Kind erwartete. Es wurde am 5. Juli 1945 geboren und bekam den Namen Ruth, weil die Frau des aktivsten kanadischen Majors so hieß. Als dann klar wurde, wo ich geblieben war, zog meine Familie nach Den Haag, um jedenfalls in meiner Nähe zu sein. Da wir ohne etwas aus dem Krieg kamen und sie doch leben musste mit den Kindern, borgte man ihr Geld im Vertrauen, dass ich es schon irgendwie zurückzahlen würde. Wer konnte damals ahnen, dass es bis Dezember 48 dauern würde? Jeder lachte und dachte, ich käme jeden Tag nach Hause. Heute muss es sein, dachte auch ich jeden Tag, so verrückt sind die doch nicht. Es wurde im Laufe der Jahre ein ziemlich ansehnlicher Betrag. Natürlich kümmerte sich meine Frau so gut es ihr möglich war um mich und bald auch schon um meinen Fall. Sie suchte die Leute zusammen, von denen sie wusste oder annahm, dass ich ihnen im Krieg mit diesem oder jenem geholfen hatte. Verstecke, Fluchtmöglichkeiten ins Ausland, Papiere, Lebensmittelkarten, Ausweise, Geld zum Verstecken und Überleben, Sperre in Westerbork. Sie lernte dabei auch die harte, realistisch handelnde Welt kennen. Man ist nicht gern dankbar, im Gegenteil. Wie man in der Zeit der Not vor mir gekrochen war, weil diese Leute wissen, wann und wo sie kriechen, so wurde ich nun, da sie mich nicht mehr brauchten, ich sogar im Gefängnis saß, also offenbar schuldig war für die jetzigen Behörden, vor denen sie nun krochen, eine ungute Erinnerung. Eine Erinnerung an eine Zeit, an die man jetzt, wo man wieder gute Geschäfte machen konnte, lieber nicht dachte. Eine Zeit, die ausgemerzt werden musste, ich also auch. Aber es waren genügend da, die mit großen Opfern halfen. Nun, mit dieser Anwesenheit draußen in Freiheit meiner Frau hatte Kramer nicht gerechnet. Sie störte, indem sie da war, was natürlich ihr vollkommenes Recht war, seine Arbeit. Es durfte keine Zeugen für mich geben. Und wenn, dann hatte diese Frau nicht so herumzulaufen. Dazu kam noch, dass sie seine Zeugen unbrauchbar machte, indem sie erzählte, was eigentlich durch den Bericht vom April 46 zum ersten Mal auch ihr klar wurde. Denn ich hatte sie doch, um sie zu schonen, aus der ganzen Schumann-Affäre herausgehalten. Denn wer weiß, sie hätte einer guten Freundin als Geheimnis erzählen können, dass es den Schumann gar nicht gab. Nein, das war zu gefährlich. Keiner ohne Ausnahme durfte es wissen. Ich musste es alleine tragen. Es geschah, also hie und da, das Zeugen des Staatsanwalts, als sie hörten, was eigentlich war, ohne weiteres umtreten. Der Staatsanwalt seinerseits hütete sich sehr, ihnen zu erzählen, was er doch selber wissen konnte. Das ganze Land erfuhr es erst im Juli 48 durch den Artikel in der Linie, was eigentlich mit mir war, wer Schumann war. Meine Frau also nahm der Staatsanwaltschaft durch ihre Aktivitäten viele Waffen aus der Hand. Als Kramers Hektik zur klaren Besessenheit führte, gerade als er, was gar nicht mehr seine Pflicht war, neues Material zu sammeln suchte Um es noch vor der Sitzung vom Oktober 48 einbringen zu können, hörte er, dass meine Frau ihm eine wichtige Zeugin verdorben hatte. Man versteht, warum das Institut für Kriegsdokumentation auch mich sorgfältig im Abseits hielt bei seinen Zeugenverhören. Es hieß doch eine wissenschaftlich-historische Untersuchung. Ich hätte bestimmt alles für sie verdorben, davon bin ich vollkommen überzeugt. Man spielt lieber Untersuchung und lässt störende Faktoren ruhig außerhalb. Das ist doch wissenschaftlich. Wenn einem etwas schwer drückt, ist man zu solchen Methoden fähig. Kramer bekam auch Angst vor persönlichen Freunden, die mich schon seit den 20er Jahren kannten. Und da diese meine Frau regelmäßig sie besuchten, fing er an, ihre Wohnung als ein Konspirationszentrum zu sehen, das ihn in seiner Arbeit stören wollte. Man kann dagegen aber offiziell wenig tun. Also dann anders. Es scheint, so hörte ich nachher, dass er meiner Frau Drohungen überbringen ließ. Wenn sie nicht aufhörte, sich in das, was er sein Gebiet nannte, einzumischen, dann werde er sie isolieren lassen. Ich habe keine Beweise dafür, aber ich glaube, dass er dazu durchaus imstande war. Dann gab es einen mit meiner Frau seit ihrer Jugend befreundeten Arzt. Dieser hatte, was manche Arier auch taten, meine Frau gefragt, ob sie, es war 42, nicht Geld hätte, um es bei ihm aufzubewahren. Solche Fragen konnten gut gemeint sein. Ich ahnte aber damals schon, dass gewisse Leute einen Instinkt dafür hatten, dass die meisten Juden nach einer Deportation wohl nie lebend zurückkehren würden. Und diese lauerten auf jüdische Eigentümer. Lieber wir als die Nazis, hieß es dann. Die Gelder der Liste waren an Orten in Verwahrung, wo ich Zugang zu ihnen hatte. Ich brauchte sie doch fast täglich für die Leute. Bei diesem Arzt würde es auffallen und überdies hatte er durch seine deutsche Frau öfters uniformierten Besuch. Um ihn dann doch zufriedenzustellen, man weiß nie, ob enttäuschte Leute nicht gefährlich werden konnten, sagte ich meiner Frau, er könne 2000 Gulden aufbewahren, die mir gehörten. Ich wollte diesen Rest aus der Erbschaft meines Bruders für Notfälle dann dort unterbringen. Meine Frau übergab sich der Assistentin des Arztes. Als sie nun allein war, Geld borgen musste, erinnerte sie sich an jene 2000 Gulden. Sie bat ihn, sie ihr jetzt zurückzugeben. Er leugnete, dass er je Geld von uns zum Aufbewahren erhalten hatte. Wir wussten, dass mehrere Juden ihm, da er auch ihr Arzt war, Geld und Wertgegenstände zum Aufbewahren gegeben hatten. Meine Frau scheint eine Bemerkung diesbezüglich gemacht zu haben. Sie gab ihm ein Kennzeichen, damit er sich an die Umstände damals im Dezember 42 erinnern konnte. Da soll er ziemlich böse, aber immer noch höflich gesagt haben, »Du kannst dich noch sehr gut, zu gut an alles erinnern.« So in diesem Sinne. Da meine Frau in diesen 3 Jahren durch den Kampf um mich, durch ihre Not, beansprucht, auch von ihren 4 kleinen Kindern, das älteste gerade 11, das zweite fast 10, das dritte 6 und das vierte 4, gewiss ziemlich nervös und erschöpft war, sagte er, er werde sie in ein Sanatorium bringen, wo sie zu sich kommen könnte. Er nahm sie in seinem Auto mit und führte sie in die psychiatrische Klinik, wo er sie einwies. Die Kinder wurden von Freunden, Bekannten, da die Wohnung jetzt leer war, in einem Kinderheim irgendwo in Holland untergebracht. Ob das alles in Zusammenarbeit mit Kramer, dem Staatsanwalt, geschah oder ob er es allein getan hatte, Kramer war natürlich, als er davon hörte, sehr erleichtert. So war eine Störerin elegant aufgehoben. In der Klinik ging es aber mit meiner Frau ziemlich schnell bergab. Sie wurde als schwerer Fall behandelt und isoliert. Man behandelte sie mit allerlei Schocktherapien. Sie selber ist überzeugt, dass man sie bewusst quälte, da sie sich vorher zwar erschöpft, wohl nervös, aber überhaupt nicht psychisch krank gefühlt hatte. Ich erfuhr von meinem jüdischen Anwalt von Hamburger ziemlich bald von ihrer Internierung. Ich begriff, dass diese verordnet war, weil ihre Anwesenheit störte. Jedenfalls Kramer glaubte das. Als ich dann einen Besuch bei ihr beantragte, ließ er mir sagen, dazu gäbe er keine Erlaubnis, höchstens könne ich zu ihrem Begräbnis. Das war der Umgangsstil eines Kranken, eines Verrückten, aber er war Staatsanwalt, wenn auch nur ein besonderer. So wurde sie im Lauf der Monate immer mehr krank, immer mehr isoliert. Als ich am 11. Dezember, einem Samstag, Hals über Kopf heraus musste, begab ich mich zuerst zu meiner Tante und der Cousine, von deren ich schon erzählt habe. Sie waren überrascht, mich plötzlich dastehen zu sehen. Meine Frau hatten sie in jener Zeit auch betreut und waren im Bilde, wo sie war. So spazierte ich, am Schabbat wollte ich, nun ich frei war und nicht gefahren wurde, nicht fahren, den weiten Weg zur Klinik, etwa 2 Stunden zu Fuß. Mein erster Spaziergang in Den Haag sei damals Anfang Juni, als ich den kanadischen Stab untersuchte. In der Klinik sah man mich ängstlich an und wollte mich nicht zulassen. Ich war für die Leute auch eine Überraschung. Als ich meine Frau sah, war mein Entschluss gefasst. Sie galt als schwerer Fall, durfte also ohne ärztliche Erlaubnis nicht heraus. Ich verstand das alles als eine bewusst gegen mich gerichtete Quälerei. Von wem sie auch ausgehen mochte. Mein Entschluss war sehr resolut. Wenn ich bald höre, dass sie wie eine Gefangene in der schweren Abteilung bleiben müsste, dann werde ich sie, als wären noch die Nazis da, auf irgendeine Weise entführen. Wie? Das würde sich schon zeigen. Ich spazierte zurück. Da es früh dunkel wurde und der Schabbat zu Ende war, nahm ich auf halbem Weg ein Taxi zur Tante zurück. Und bald nahm ich ein anderes Taxi zum Bahnhof. Ich sah noch die Lichtzeitung und sah im Vorbeifahren gerade aufleuchten, Weinreb ist frei. Ich hatte es weit gebracht. Ich war eine Sensation geworden. Ich besuchte die Kinder, die inzwischen in ein zweites Kinderheim geraten waren, in Den Dolder bei Utrecht, sprach mit ihnen dort, als ob ich nie in Untersuchungshaft gesessen hätte, als ob ich immer zu Hause gewesen wäre. Ich telefonierte von dort herum, überraschte Leute, die mich dringend gleich sprechen wollten. Sie wollten Rat. Dass ich vielleicht eigene Sachen zu erledigen hatte, interessierte sie nicht. So hörte ich schon bald von Schwierigkeiten mit den Bewahriern, die nichts oder nur selten teilweise das Aufbewahrte zurückzugeben bereit waren. Ich übernachtete im Kinderheim. Dort lernte ich einen Jungen kennen, der 16 Jahre später mein zweiter Schwiegersohn werden sollte. Welche Wege man geht, um eine Ehe irgendwie unbewusst, vollkommen unbewusst anzubahnen. In meinen Telefonaten erfuhr ich auch, dass es in Apeldoorn, einer Stadt im Osten des Landes, eine Klinik gäbe, wo man Patienten sowohl eingeschlossen als auch frei unterbringen konnte. Obwohl es Sonntag war, telefonierte ich mit dem Direktor. Er hatte einen Platz. Ob ich auch dort wohnen könnte, ich brauchte noch Erholung. Auch das wurde am Sonntagnachmittag telefonisch geregelt. Eine Stunde später bestellte ich einen Krankenwagen, der mich mit meiner Frau aus Den Haag in jene Klinik in Apeldoorn bringen sollte. Ich würde in der Haager Klinik nicht viel fragen. Der Krieg hatte mich viel gelehrt. Wenn etwas zu tun ist, tue es gleich. Du findest die Worte schon. Fange nur an, Gott tut dann schon den Rest. Der Böse ist im Kern faul und dumm. Am Montag früh überraschte ich zuerst telefonisch den Redakteur der Linie. Er bat mich gleich um einen Artikel für sein Blatt. Ich habe den Artikel am gleichen Abend in Apeldoorn in der Klinik geschrieben, abgeschickt und er kam in die Zeitung. Ich habe ihn natürlich noch. Ich fühlte mich so stark wie noch nie, tatkräftig. Die sollen meinetwegen alle in die Luft gehen, dachte ich bei mir. Ich habe jetzt so viel für mich, für Menschen zu tun, die mir zuhören wollen, dass ich keine Zeit für dumme Streitereien habe. Das nie mehr. Hüte dich vor Van Maaswijk, vor Kramers und dergleichen. Nimm sie nicht zur Kenntnis. Es klappte mit dem Krankenwagen. Ich ließ nur sagen, dass ich meine Frau auf meine Verantwortung in eine Klinik in Apeldoorn, ich nannte den Namen, bringen wollte. Es ging alles so überstürzt, dass man keine Zeit zur Besinnung fand. Wir fuhren etwa 2 Autostunden. Es war eine Kleinigkeit, meine Frau auch aus Apeldoorn herauszubekommen. Sie war doch freiwillige Patientin. Und natürlich, trotz monatelangem Eingesperrtsein, vollkommen ruhig. Erschöpft war sie, ausgehungert, aber wozu dann diese schwere Abteilung? Die Leute tun sich noch immer schwer, sich dieses Falles zu entledigen. Als ich diese Geschichte in anderen Worten 1970 in meinem 3-bändigen Werk beschrieben hatte, meldete sich der damalige Direktor in einem Leserbrief. Er habe doch alles korrekt gemacht. Alle Papiere hätten gestimmt. Ich habe ihm nicht geantwortet, dass auch bei den Nazis die Papiere immer gestimmt haben. Nur die Menschen nicht. Sogar noch 1984, als meine Frau in einem Interview für eine große Wochenzeitung von jener Internierung erzählte, kam auch in dieser Wochenzeitung ein Leserbrief, diesmal von einem Professor, der 1948 im Kassationshof als einer der Richter dabei war. Auch er meinte, so etwas könnte doch nicht geschehen sein. Die Papiere der Justiz, die für solche Einweisungen ihr Einverständnis geben muss, stimmten doch. Auch habe ich ihm nicht geantwortet, dass in gewissen Ländern Menschen auch sehr regulär in psychiatrischen Kliniken landen und dort wird die Bürokratie auch schon zusehen, dass alle Papiere stimmen. Ich aber bin überzeugt, dass, wenn ich meine Frau damals nicht mit der Kombination von Eile, Geschwindigkeit und List herausgeholt hätte, sie vielleicht dort zu einer richtigen Patientin gemacht worden oder geworden wäre. Dass ihr nichts fehlte, bewies schon der Aufenthalt in Apeldoorn, wo wir in der Stadt spazierten, einkauften, telefonierten, Besuche machten. Und nach einer Woche wohnten wir schon bei Bekannten. Also, wozu musste meine Frau Monate dort eingesperrt bleiben? Nach ihrer Erinnerung hat man ihr verschiedene Drogen eingespritzt, andere merkwürdige Schocks verabreicht. Sie wurde dort immer kränker, immer erschöpfter. Als sie draußen war, war in ein paar Tagen alles wieder gut. Ich nehme an, dass alles in einem Land schon stimmen kann, dass es gut verwaltet wird, dass aber manchmal Kranke, anders krank, als man sonst unter diesem Wort versteht, in diesem Fall böse Personen unter dem Schutz der Legalität im Labyrinth der Bürokratie sich Dinge leisten können, die einfach unglaublich sind. Vor allem, wenn allgemeine Schuldgefühle dazu führen, dass man nicht mehr klar sehen und denken kann. Ein Mensch braucht, wenn er geschwächt ist, nur ein kleines Quantum an Bakterien oder Viren, um sehr schwer krank zu werden. Und solche Wesen sind oft ansteckend. Dieser Fall ist deshalb nicht typisch für Holland. Ich beschrieb ihn hier, weil ich zufällig in Holland wohnte. Solche und vielleicht noch viel schlimmere Fälle kommen in jedem Land vor. Man soll nur zusehen, dass es nicht geschwächt und deshalb aufnahmewillig wird für gefährliche Bakterien und Viren. Das also war die Geschichte vom zweiten konzentrischen Kreis. Ich musste sie ausdehnen bis ins Jetzt, weil ich jenem zweiten Kreis die Geschichte auch noch nicht zu Ende ist. Ich weiß nicht warum. Es wird schon seinen Sinn so haben. Das war die Episode »Meine Frau wird als schwerer Fall interniert«. Die nächste Episode heißt »Der dritte Kreis – Die Welt in der Gefängniszelle«.